Manchmal müssen wir uns den Text der Lieder bewusst machen, den wir vor wenigen Minuten gesungen haben. In unserem Eingangslied haben wir gesungen: In den Dingen unseres Glaubens haben wir manchmal ein Brett vor dem Kopf. Nein, der Dichter hat es poetischer formuliert. Er sagt: Unser Wissen und Verstand sind mit Finsternis umhüllet, wo nicht seines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllet. Aber es läuft auf selbe hinaus. Manchmal sind wir wie vor den Kopf geschlagen, unfähig zu begreifen, was da eigentlich geschieht. Und darum sind die Berichte über die Auferstehung von Jesus für viele eine kaum fassbare Zumutung. Kaum vereinbar mit ihrem Wissen und Verstand. Und ein Geistesblitz ist förmlich nötig, um uns die Augen und den Sinn zu öffnen. Wieso fällt es uns eigentlich so schwer, zu glauben, dass Jesus auferstanden ist? Ganz einfach, die Auferstehung eines Toten kommt in unserem Erfahrungshorizont nicht vor. Es widerspricht allem, was wir wissen und denken können. Und wegen dieser Einzigartigkeit dessen, was diese Frauen am Grab von Jesus erlebt haben, weil das so einzigartig ist, erscheint vielen die Zumutung als zu groß. Aber warum sollte eine Sache nicht möglich sein, nur weil sie einzigartig ist? Wir wollen heute gerne dem nachdenken, was damals an dem Grab geschehen ist. Wir wollen hören und nach Möglichkeit glauben und erkennen, damit wir keinen verworrenen Vorstellungen nachhängen, sondern dass wir die Wahrheit erkennen. Und wir wissen, ohne den Heiligen Geist sind wir damit restlos überfordert. Ich habe meine Predigt in zwei Teile geteilt. Jesus begegnet den Frauen am Grab und Jesus beauftragt die Frauen. Als die Frauen zum Grab kamen, war es buchstäblich noch die Zeit zwischen Nacht und Tag, zwischen Nichtsehen und Erkennen. Und natürlich, nach der Kreuzung waren sie alle miteinander traumatisiert. Die Apostel, die Jünger, die Frauen, auch sie. Und wer mag sich das vorstellen? Als Mann oder Frau bei der Kreuzigung des geliebtesten Menschen dabei zu sein, mit anzusehen, wie dieser barbarische Akt über die Bühne von Golgatha geht. Aber diese Frauen und auch der Jünger Johannes, sie sagten auch in diesem Augenblick: Liebster Jesus, wir sind hier. Und danach sind es auch wieder die Frauen, die als erste Tritt fassen, die jene praktischen Dinge in die Hand nehmen, die getan werden müssen, wenn ein Todesfall eingetreten ist. Auch am Grab wollen sie sagen: Jetzt zu dem toten Jesus, wir sind hier. Der Leichnam von Jesus soll liebevoll gesalbt, das heißt einbalsamiert werden, und alles war darauf vorbereitet. Die Frauen kommen nicht in der Hoffnung, dass das Grab leer sein könnte. Sie haben nicht erwartet, dass Jesus lebt. Sie suchen nicht den auferstandenen Herrn, sondern den toten Gekreuzigten. Und wie den Männern unter den Jüngern und Aposteln erscheint auch den Frauen als Zumutung, was ihnen Jesus im Voraus gesagt hatte. Es war zu hoch für ihr Wissen und ihren Verstand, was Jesus ihnen vorher gesagt hatte. Sie waren auf alles vorbereitet, aber nicht auf das leere Grab. Eigentlich, wenn man es recht bedenkt, hätte bei ihnen in diesem Augenblick und bei dem Anblick des leeren Grabes der Groschen fallen müssen. Sie hätten sich doch jetzt in diesem Augenblick an alles erinnern können, was Jesus gesagt hatte. Zwei Engel müssen ihnen weiterhelfen. Und auch das, was die Engel sagen, entbehrt nicht eines leisen Vorwurfs, wenn sie sagen: Frauen, erinnert euch doch daran, was er euch schon in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Warum erinnern sie sich nicht? Es gibt für mich nur eine Erklärung. Auch sie haben diese Vorhersage verdrängt und als Zumutung empfunden. In ihrem Erfahrungswert war es unmöglich, dass ein Toter wieder aufstehen könnte. Ihr Lieben, das ist das Erste aus der heutigen Predigt. Kein Mensch muss sich seiner Zweifel schämen. Er ist oder sie ist in guter Gesellschaft. Wir verstehen das nicht, was da steht. Wenn nicht auch uns ein Geistesblitz von Gott weiterhilft. Und wie haben sie ihn dann gefunden und erkannt? Es ist aus meiner Sicht eine der anrührendsten Szenen, die uns die Bibel beschreibt. Die Begegnung der Frauen, insbesondere Maria Magdalenas, mit dem Auferstandenen. Es ist nur ein einziges Wort, das ihr die ganze Wahrheit, die ganze Wirklichkeit offenbart. Maria. In diesem Augenblick erfüllt sein Geist ihren Verstand, ihr Erkennen und Begreifen mit hellem Licht. Und auch sie antwortet nur mit einem Wort: Rabuni. Das könnte man mit Meister, Gott, Herr übersetzen. Endlich erkennt Maria Jesus. Und in diesem Augenblick bricht die ganze Freude der Auferstehung in ihr durch. Und das möchte ich aus dieser Predigt, dass wir es nie mehr vergessen. Es ist diese Maria, eine Frau, die wohl als erste vor allen Jüngern und Jüngerinnen und den Aposteln weiß: Jesus ist von den Toten auferstanden. Das Grab konnte ihn nicht halten. Er lebt. Sie erkennt ihn, den Liebsten Jesus. Und es wäre zu wenig, wenn wir diese Situation nur so verstehen, dass sie für sich selber nun glauben kann, dass sie selber weiß, ja wirklich, auf Jesus kann man sich verlassen. Jesus will mehr. Er will, dass sie nicht nur für sich selber glaubt, sondern dass alle Welt erfährt, dass ihn das Grab nicht halten konnte. Und vor seinem offenen Grab setzt Jesus für alle Zeiten ein Zeichen, das auch wir nicht übersehen wollen. Ich werde dazu etwas sagen im zweiten Teil meiner Predigt. Ein Lied soll auszudrücken versuchen, was die Frauen empfunden haben, dass es für sie ein glücklicher Tag war, dass sie eine unbeschreibliche Freude erlebten, einen Happy Day. Ist dann die Nacht vorbei, leuchtet die Sonne. Die Sache mit Gott hat System. Dieser Gott geht immer einen Weg, den unser Wissen und Verstand niemals wählen würden. So wie wir heute im Bibelgespräch darüber nachgedacht haben, dass Gott Maria auswählt, ein junges Mädchen, für die Geburt des Menschensohns, wie er die Hirten, die von der Gesellschaft und der Gemeinde abgelehnt wurden, wie er ausgerechnet sie dazu erwählt, die Geburt des Messias zu bezeugen. Und so werden Maria und die Frauen von Jesus persönlich beauftragt, seinen Jüngern und Aposteln diese frohe Botschaft auszurichten. Das heißt, diese Frauen waren die ersten Predigerinnen des Evangeliums von der Auferstehung. Und damit nimmt Jesus seine Zusage an seine Apostel aus Apostelgeschichte 1, Vers 8 vorweg. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. In Hildesheim wird der sogenannte Albani-Psalter aufbewahrt. Das ist eine Bibel mit wertvollen Bildern des 12. Jahrhunderts. Und hier sehen wir, ja, wir sehen es gleich, ein Bild von Maria Magdalena. Aufrecht steht sie, wie sie den verbliebenen 11 Jüngern verkündet, dass ihr am Ostermorgen der auferstandene Herr Jesus Christus begegnet ist. Eine einzelne Frau vor einer Gruppe von Männern, eine Frau predigt ihnen das Wort Gottes. Zurückhaltend die Stellung und Haltung ihrer Hand, aber doch ein Zeichen ihrer Autorität. Und die Gesichter der Jünger sprechen Bände. Dieses Bild, noch mehr der Bericht des Neuen Testamentes, drängt uns die Frage auf, wie hätten sich eigentlich unsere Kirche und das Christentum insgesamt entwickelt, wenn wir vom Heiligen Geist erleuchtet verstanden hätten, dass Jesus auch die Frauen beauftragte? Es ist auch bei uns noch nicht so lange her, dass Frauen öffentlich das Wort Gottes verkünden dürfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, so sagt man, war es eine Notlösung, weil viele Pastoren fehlten und viele Gemeinden ohne Pastoren dastanden. In der evangelischen Kirche durften bis in die 60er Jahre hinein Frauen als Pastorinnen nicht verheiratet sein. Und auch in unserer Kirche gibt es für Pastorinnen immer noch viele Beschränkungen. Warum wähle ich meine Osterpredigt dazu aus, auf diesen Sachverhalt hinzuweisen? In wenigen Wochen wird noch einmal, aus unterschiedlichen Gründen denken viele zum letzten Mal, darüber diskutiert, welche Rolle Frauen in der Verkündigung des Evangeliums spielen sollen oder dürfen. Der Weg und die Spuren der Frauen vom Grab nach Jerusalem könnten uns den Weg zeigen. Fest steht, auch wir geben Frauen nicht die Bedeutung, die ihnen Jesus ganz offensichtlich gegeben hat. Auch wir sind und waren eine Kirche, in der überwiegend Männer das Sagen haben. Und so mutet Jesus diesen Frauen zu, das Evangelium von der Auferstehung als Erste in die Welt zu tragen. Und in dem Augenblick, wo sie sich auf den Weg machen, wartet auf sie schon eine Zumutung ganz anderer Art. Im Matthäusevangelium in Kapitel 28, Vers 8 steht der Satz: Sogleich, das heißt nach dieser Begegnung und Beauftragung, verlassen sie das Grab und eilen voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Wie geht das denn? Voll Freude und in großer und in Furcht? Dass sie sich freuten über die Auferstehung, das leuchtet uns ein. Und alles, was wir mit Ostern und der Auferstehungsfreude verbinden, das lag in ihnen und war bereit, an andere weitergegeben zu werden. Warum hatten sie trotzdem Angst? Der Herr selbst hatte sie doch beauftragt. Warum die Furcht? Engagierte Frauen in der Gemeinde wissen, was ihnen blühen kann. Sie stellen sich vor, die Frauen von damals, wie ihr Zeugnis, ihre Predigt bei den Aposteln ankommen könnte. Wahrscheinlich haben sie gesagt, die werden uns für total verrückt erklären, wenn wir sagen, was wir erlebt haben. Und wie war es wirklich? In Lukas 24, 8 bis 11, die Frauen kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten alles den 11 und den anderen Jüngern und erzählten es den Aposteln. Auftrag erfüllt. Der Zusatz heißt: Doch die Apostel hielten das alles für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Parallel dazu der Bericht im gleichen Kapitel in Lukas 24 mit den beiden Emmausjüngern. Jesus führt sie ein wenig aufs Glatteis, indem er so tut, als wisse er gar nicht, was sich in den letzten Tagen in Jerusalem alles zugetragen hat. Und als sie ihn dann aufklären, dann kommt noch der Zusatz, aber nicht nur das, dass er gekreuzigt wurde, dass er tot ist. Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht und erzählten, es sei ihnen Engel erschienen, hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen hin und fanden alles, wie die Frauen gesagt hatten, ihn selber aber sahen sie nicht, mit anderen Worten, was die sich eingebildet haben. Zwischen den Zeilen hört man förmlich die Macho-Sprüche, Weibergeschwätz, Gefühlsduselei, leeres Gerede. Die haben einfach das gesehen, was sie sehen wollten. Und jetzt muten sie uns zu, das zu glauben, nicht auszuhalten, diese Frauen. Die Predigt der Frauen hat nicht vermocht, das Wissen und den Verstand der Apostel von der Finsternis zu befreien, die sie befallen hatte. Und so berichten uns die Evangelien freimütig, ohne dass dadurch den Aposteln ein Zacken aus der Krone fällt. Sie konnten es nicht glauben, dass die Frauen Jesus gesehen hatte. Und die Frauen, obwohl sie wussten, was sie erlebt hatten, mussten diese bittere Erfahrung machen. Ihr Lieben, wer sich in der Gemeinde auskennt, weiß, es ist keine ganz ungewohnte Erfahrung für Frauen, dass man ihren Worten oft wenig zutraut. Und viele denken, sie können nicht mit der gleichen Autorität sprechen und predigen und Evangelium bezeugen, wie das den Männern so selbstverständlich zugesprochen wird. In der Reaktion der Apostel, sie hielten es für Geschwätz, beginnen für mich die späteren Auseinandersetzungen in der christlichen Gemeinde über viele Jahrhunderte. Und damit wurde auch begründet eine von den Männern bestimmte Tradition. Jesus, das müssen wir einfach festhalten, hat damals die Frauen beauftragt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Am Osterfest des Jahres 2015 wollen wir uns daran erinnern, dass dies nicht nur eine schöne Begebenheit ist, an die man sich gerne erinnert, sondern wir wollen uns besinnen, dass die Kirche, die sich auf Jesus Christus beruft, Männer und Frauen miteinander sehen will, wie sie dieser Welt das Evangelium bezeugen, wie sie miteinander für die großen Taten Gottes einstehen und wie Frauen das auf ihre Weise nur so können, wie sie es tun und wie es Männer auf ihre Weise tun, so wie sie von Gott gebraucht werden. Jesus beruft zur uneingeschränkten Verkündigung des Evangeliums. Und wisst ihr, was meine Befürchtung ist? Dass dieser Bericht aus dem Neuen Testament bei den Diskussionen in San Antonio bei der Generalkonferenz vielleicht gar keine Rolle spielen, dass sie für zu unbedeutend gehalten werden neben all den Diskussionen über andere Worte des Apostels Paulus. Der Apostel Paulus hat es in seinem Leben praktiziert und gelehrt, dass Frauen mit ihm Helfer des Evangeliums waren, wie die Männer, die ihn begleitet haben, auch. Und wenn man weiß, dass Frauen in der damaligen Zeit weder vor Gericht als Zeuge auftreten durften, noch in der Öffentlichkeit eine dominierende Rolle spielen konnten, aus römischem Recht heraus, dann ist es klar, dass Paulus dem in der Gemeinde nicht Vorschub leisten will. Aber er sagte im Galaterbrief: Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus geworden. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Auch bei uns heute und an diesem Osterfest soll am Ostermorgen das Licht des Kreuzes strahlen, in einem ganz neuen Licht dadurch, dass Jesus als der Auferstandene Menschen begegnet ist, dass er sie, Männer und Frauen, in seinen Dienst genommen hat. Und ich bitte euch, dass wir bis zur Generalkonferenz Gott darum bitten, dass er das auch heute wahr macht, dass er das Wissen und den Verstand von Menschen öffnet durch seinen Geist für das Wort, das Jesus damals den Frauen und heute der ganzen Gemeinde, Männern und Frauen und Kindern und Jugendlichen gibt, Darum geht hin in alle Welt und macht Menschen zu Jüngern und zu Jüngerinnen. Und ich wünsche mir, dass der Geist Gottes uns mit seiner Kraft erleuchtet und begleitet. Amen.